Nach der heutigen Folge werdet ihr die Arbeitswelt mit anderen Augen sehen. Denn heute wird Bauchgefühl und Selbsteinschätzung von Führungskräften und Mitarbeitenden widerlegt. Und zwar mit jeder Menge Studien und echten Daten. Und damit herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten und will mit diesem Podcast alle Facetten der modernen Arbeitswelt erschließen. Heute zusammen mit Pa Sinyan, Managing Partner bei Gallup, und da ist er schon seit über 15 Jahren. Und wem Gallup noch nicht so viel sagt, das sind sozusagen die Weltmeister im Erheben von Daten rund um Management, Wirtschaft und Politik. Und wer jetzt glaubt, dass diese Folge langweilig wird, weil Pa die ganze Zeit mit Daten um sich schmeißt, der wird sich wundern. Denn ich habe noch nie jemanden gesehen, der Statistiken, Studien und Datensätze spannender erklärt und greifer macht als Pa. Herzlich willkommen, mein lieber Pa. Grüß dich.
Vielen, vielen Dank, lieber David. Danke für die netten Wörter und die High Expectations. Toll.
Ja, ich habe wirklich High Expectations, denn wir haben uns ja kennengelernt in Hamburg, dazu mehr, und da habe ich dich schon mal in Action erlebt und deswegen musste ich dich unbedingt einladen. Aber erstmal vielleicht die Frage, ob ich das grob zusammengefasst habe, richtig zusammengefasst habe, was Gallup dann so macht.
Ich finde, also das war wirklich so gut zusammengefasst, dass ich aufgeschrieben habe und an die Kommunikations- und Marketingkollegen weitergeben werden. In der Tat Weltmeister in Daten erheben zu allen möglichen Themen, die uns Menschen beschäftigen, bei der Arbeit, im Leben, Stichwort Verhaltensökonomie. Das war eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank.
Stark, super. Das freut mich doch. Du bist seit 15 Jahren oder über 15 Jahren bei Gallup, scheinst sehr überzeugt davon zu sein, was man mit Daten alles herausfinden kann. Erzähl doch mal, wieso hat es dich so lange gehalten? Was machst du denn eigentlich bei Gallup den ganzen Tag?
Was mich hier gehalten hat, bis heute noch hält, und ist weniger die Tatsache, was man in Erfahrung bringen kann, was man erkennen kann, was wir durch die vielen Studien, die wir machen zu allen möglichen Themen, lernen wir immer Neues dazu. Aber ich gehöre nicht zu den Menschen, denen das Lernen eigentlich viel Spaß macht oder das neues Wissen erwerben wirklich, das ist nicht das, was mich persönlich treibt. Davon haben wir eine Menge bei Gallup. Ich nenne sie mit sehr viel Liebe Our Nerds. Die haben Spaß und Freude dran und stehen morgens auf und wollen noch mehr Research, und davon haben wir Gott sei Dank eine Menge. Ich gehöre eher zu den Menschen, die so das Gefühl von Impact. Ich kann sehen, dass ich etwas mache und ich sehe, dass es wirkt. Das ist etwas, was mir eher Kraft gibt, mir Spaß macht, wodurch ich emotional gebunden bin. Und bei Gallup darf ich das seit 16 machen. Seit fast 16 Jahren jetzt einfach an Themen arbeiten, wo ich auch recht schnell greifbare Veränderungen wahrnehmen kann. Und das tut gut.
Ich bin gespannt auf diese Veränderung, die wir gleich noch näher besprechen. Jetzt vielleicht nochmal zum Einstieg. Ne? Wir haben uns, wie gesagt, kennengelernt in Hamburg. Mhm. Da hast du beim New Work Master Skills Programm eine Keynote gehalten und ich durfte da zuhören. Mhm. Und die erste interessante Zahl, die ich da mit aufgeschnappt habe, ist: 87% der Deutschen mögen ihre Arbeit, aber nur 13% sind emotional gebunden. So, und ich würde ganz gerne kurz erfahren, was ist denn eigentlich emotionale Bindung? Wie würdest du das beschreiben?
Ich bin mal ganz ehrlich, David, ich bin hier jetzt unter Freunden. Emotionale Bindung ist eine, wie ich finde, sehr unglückliche Übersetzung, die uns bei Gallup fast 20 Jahren unterlaufen ist. Und zwar, als wir versucht haben, dieser Begriff im Englischen von Engagement, heißt, im Englischen hat man den Schritt genommen zu sagen, Satisfaction is not enough, Zufriedenheit reicht nicht aus. Und dann war Gallup eine der Unternehmen, die wirklich dieser Begriff der Employee Engagement geprägt haben in den 90ern. Und dann wollten wir dafür natürlich auch einen deutschen Pendant haben. Engagement geht nicht wirklich, weil Engagement und Employee Engagement im Englischen ist nicht das Gleiche. Ja. Und sind da auf dieser, leicht manchmal unglücklicher Formulierung emotionale Mitarbeiterbindung gekommen. Sachlich trifft es genau darum geht es, dass man emotional an das Unternehmen gebunden ist, emotional an seinen Arbeitsplatz gebunden ist, emotional an seinen Kollegen gebunden ist, emotional vielleicht sogar an seinen Kunden gebunden ist, dass man darin Mehrwert für sich sieht, dass man ein gewisse Sinnhaftigkeit in der Tätigkeit spürt, dass man die Menschen, mit denen man da jeden Tag zu tun hat, auch schätzt, respektiert, sich wertgeschätzt fühlt selber auch. Also es ist einfach die Erfüllung emotionaler Bedürfnisse, die wir alle an unserem Arbeitsplatz haben, um erstens gute Leistung zu erbringen und dass es uns bei der Arbeit auch gut geht. Und da kann ich näher drauf eingehen, aber wenn wir von emotionaler Bindung reden, ist es wirklich das englische Employee Engagement.
Okay, okay, verstehe. Und jetzt habe ich ja schon die Zahl gedroppt. 13% sind nur emotional gebunden, wobei aber 87% ihre Arbeit mögen. Was ist da der Unterschied und vor allen Dingen, was hat das für Auswirkungen? Also was hat das für Auswirkungen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der emotional gebunden ist, versus jemand, der einfach nur seine Arbeit mag?
Also, spannende Frage. Also die Arbeit, und wenn wir da davon reden, dass die Leute ihre Arbeit mögen, reden wir da wirklich von dieser Zufriedenheit, nämlich bin ich zufrieden mit dem Gehalt, was ich kriege? Kann ich von dem Geld leben, was ich hier verdiene, leben? Was ich weiß, es ist vieles nicht dort, wo wir es uns wünschen. Aber für die meisten Menschen in Deutschland ist die Antwort darauf ja, eigentlich ja. Für die meisten Arbeitnehmer muss man an der Stelle sagen. Wir reden jetzt nur über die Arbeitnehmer natürlich, nicht über die vielen Menschen, die gerne Arbeit hätten oder eben keine Chancen haben, ins Arbeitsmarkt zu kommen. Das ist ein anderes Thema, über das wir heute nicht reden. Wo Zufriedenheit hoch ist und emotionale Bindung oder Engagement niedrig ist, entsteht eine gefühlte Komfortzone. Heißt, Gehalt passt, Arbeitszeiten passen, richtig Spaß macht man bei der Arbeit nicht. Also Sinnhaftigkeit spüre ich hier nicht. Ich spüre hier nicht das Verlangen, die extra Meile zu gehen, was Gutes noch besser zu machen, sondern ich hack's ab, damit ich ins richtige Leben kann. Das ist das Bild, wenn wir von einer Environment oder Situation reden, wo Zufriedenheit hoch ist und Engagement, emotionale Mitarbeiterbindung niedrig ist. Es gibt aber auch Situationen, wo es das genaue Gegenteil ist, wo die emotionale Bindung extrem hoch ist, aber die Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen eben nicht so gut sind. Denk dabei an Startups, wo erstmal das emotional die Menschen anzündet. Wir haben Spaß dabei. Wir sind ein kleines Team. Wir sind fast wie Familie. Wir gehen durch dick und dünn zusammen. Wir sind füreinander da. Wir haben Challenges, die wir meistern müssen und wir wachsen an diese Challenges. Das alles schafft emotionale Bindung. Das alles schafft emotionale Mitarbeiterbindung. Aber es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass das Business in 3 Wochen broke ist. Das schafft nicht so viel Zufriedenheit, weil das schafft dann Angst. Das schafft, die Rahmenbedingungen sind dann einfach nicht gegeben. Dieser menschliche Wunsch nach Stabilität bei der Arbeitsplatz ist dann nicht gegeben. Das Bild ist zwar vielleicht ein bisschen romantischer, aber genauso herausfordernd für uns Menschen, weil das gibt uns einfach keine Stabilität. Und im Idealfall hat man wirklich ein Umfeld, wo es uns beides gelingt, sowohl die rationale Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen, nämlich Zufriedenheit, wie eben auch die emotionalen Bedürfnisse von Menschen zu erfüllen, nämlich Engagement, Leadership, Weiterentwicklungschancen, das Gefühl haben, dass man vorankommt. Das sind die Themen, die da wirklich auf Engagement ankommen.
Okay, verstehe. Das heißt, es sind eigentlich 2 verschiedene Sachen. Das eine ist Zufriedenheit mit dem Job, mit der Arbeit und das andere ist halt ja emotionale Bindung oder Engagement. Ne? Und wenn beides erfüllt ist, ist es dann natürlich das Ideale. Emotionale Bindung ist Aufgabe der Führungskraft, hast du damals in Hamburg gesagt. Warum ist das
so? Wahrscheinlich gemeint oder richtig zu sagen, wäre Hauptaufgabe der Führungskraft, weil in der Tat spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Natürlich spielen Senior Leadership eine Rolle. Wenn ich eine tolle Führungskraft habe, aber der Vorstand oder die Geschäftsleitung ist respektlos, ist das extrem schwer für die Führungskraft aufzufangen. Wenn die Rahmenbedingungen besonders schwierig sind, Stichwort Covid, kann es natürlich auch schwieriger sein. Es gibt immer auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Unsere Zahlen, Daten, Fakten deuten aber darauf hin, dass 70% der Varianzen, wenn es darum geht, wie wir die Arbeit erleben, wie wir das Miteinander erleben, wie wir ob wir eine Fehlerkultur erleben oder nicht, ob wir unsere Ideen einbringen können, ob wir uns eingebettet oder inklusiv geführt oder ein inklusiver Umfeld erleben. All das wird am stärksten, nämlich 70% der Varianzen, geprägt von der lokal erlebten Führungskraft. Es ist nicht immer fair, muss man an der Stelle sagen. Ja, führen ist dadurch auch manchmal wirklich eine Last, den Führungskräfte da tragen. Das sehen wir auch in den Zahlen. Führungskräfte sind gestresster, also fühlen sich wirklich sehr viel unter Druck gesetzt. Aber leider kann niemand diese Emotionen besser beeinflussen als die Führungskraft, weil einfach wir in Teams wirklich dann immer auf die Führungskraft für Guidance, für Direction und auch für Wertschätzung und Anerkennung und Weiterentwicklungschancen, Feedback, klare Erwartungen, all das suchen wir häufig in unseren Führungskräften und dementsprechend haben sie diese doch sehr starken Einfluss auf unser Wohlergehen bei der Arbeit, aber eben auch auf unsere Leistungsbereitschaft und Leistungswilligkeit.
Es gibt dann eine weitere Studie, ich habe hier die Daten, das fand ich eine ziemlich beeindruckende Zahl. Da wurden Leute gefragt, hatten sie in ihrer Karriere jemals eine schlechte Führungskraft? Und 69% der Arbeitnehmenden haben gesagt, ja. Und Führungskräfte wurden gefragt, glauben sie, dass sie eine gute Führungskraft sind? Und 97% sagen ja. Das heißt, die Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung, was gute Führung ist oder nicht, ist da sehr, sehr unterschiedlich. Heißt es, dass wir im Grunde ein Führungskräfteproblem haben, dass Führungskräfte einfach nicht gut genug sind?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Da, wenn du sie so stellst, muss ich fast schon einfach nur ja antworten und mir da draußen in der Welt nur Feinde machen. Ja. Aber die einfache Antwort ist ja. Wir haben schlechte Führungskräfte und ich will das vielleicht umformulieren. Schlechte Führungskräfte klingt unfair. Wir haben zu viele Menschen in Führungspositionen, die nicht gut und gerne führen. Es geht nicht nur darum, dass sie es nicht gut machen. Sie mögen es auch nicht. Wir haben, das habe ich vielleicht auch dir erwähnt, wir haben weltweit 300.000 Menschen in Führungspositionen gefragt, wie glaubst du, bist du Führungskraft geworden? Und die Klassiker sind dabei rausgekommen. Nummer eins war erfolgreich sein in einer Nicht-Führungsrolle. Nummer zwei war, ich war lang genug dabei, irgendwann würde ich auch befördert. Und die Ergebnisse waren unheimlich consistent, ob ich in Japan das gefragt habe, in Deutschland, in Nigeria oder in den USA. Es gibt ja viele Themen, wo diese kulturellen Unterschiede echt auffallen in unseren Daten. Bei dem Punkt sind sie nicht aufgefallen. Heißt, die Wege, über die wir dahin kommen, Menschen zu Führungskräften zu benennen, legen gar nicht den Fokus darauf, ob diese Menschen wirklich gut und gerne führen, sondern ob sie fachliche Expertise haben und ob sie lange genug dabei sind. Das Ergebnis ist, dass laut unserer Forschung nur 18% der Menschen, die heute in Führungspositionen sind, wirklich gut und gerne führen. Das heißt, und das mag nicht jeder hören, wirklich auch von Natur aus dieser Interesse und Spaß an Führen haben. Das heißt natürlich nicht, dass 82% von uns niemals gut führen werden können. Aber für viele von uns wird das mit nur sehr viel Aufwand verbunden sein. Heißt sehr viel Unterstützung, sehr viel Lernen, sehr viel Disziplin. Und für einige von uns erfordert nicht viel. Führen macht uns einfach Spaß. Ist das, wie wir auch als Jugendliche aufgetreten sind in der Gruppe, haben wir immer geguckt, warte mal, sind die anderen dabei? Wie geht's dem anderen? Und wie stellen wir sicher, dass der Thomas nicht übersehen wird? Und ich muss jetzt mal David klar sagen, das war nicht cool, was du gemacht hast. Es gibt die Menschen, die das auch mit 13 schon gemacht haben. Und für den Rest von uns ist das sehr, sehr viel, sehr harte Arbeit. Also um auf die Frage zu kommen, haben wir einfach sehr viele nicht so gute Führungskräfte, ich sage nicht schlechte Führungskräfte? Ja. Auf der anderen Seite sage ich auch, wir investieren extrem wenig in die Entwicklung von Führungskräften. Sehr viele Führungskräfte kriegen nicht die Chancen, sich weiterzuentwickeln, Unterstützung zu bekommen. Allein dieser Gap, den du beschrieben hast zwischen Selbst- und Fremdbild, deutet ja darauf hin, wieso kann das überhaupt sein? Wenn ich als Führungskraft nicht gut führe, wo sind die Feedback-Mechanismen, die mir helfen zu verstehen, wo ich stehe? Es ist extrem schwer, an etwas zu arbeiten, wenn ich kein Guidance kriege. Und viele Führungskräfte kriegen in den Unternehmen, in denen sie arbeiten, nicht mal diese Guidance, sei es über Mitarbeiterbefragungen, was wir sehr, sehr viele Unternehmen machen, oder 360-Degree-Feedbacks, einfach Feedback-Loops. Da gibt's ja genug effektive Methoden und die werden häufig nicht mal eingesetzt oder auf sehr schlechte Art und Weise häufig dann eingesetzt, so dass es nicht effektiv ist. Also ja, die Führungskräfte sind häufig nicht gut genug, aber genauso stimmt, die Führungskräfte werden nicht genug befähigt, unterstützt oder entwickelt.
Ich glaube auch, dass es in Unternehmen einfach eine untergeordnete Rolle hat oder in vielen Unternehmen, dass die Führungskräfte, wie du sagst, einfach, dass es überhaupt keine Priorität hat, die Führungskräfte im Skill-Führung weiterzubilden. Weil es wird, glaube ich, viel investiert in fachliche Bildung, also seien es irgendwelche Methoden, irgendwelche Organisationsmethoden, irgendwas Fachliches. Ne? Ich habe das selber erlebt. Ich bin nach meinem Studium in eine Führungsrolle gekommen und habe davor natürlich noch nie geführt. Ich wurde viel geführt. Ich war bei der Bundeswehr 4 Jahre. Da wurde ich geführt, aber auf eine Art, die ich nicht gut fand. Und dann kam ich dann mein Studium und das war ein kleines Team, irgendwie 2, 3 Leute, also 2 Festangestellte und eine Aushilfe. Und ich war dann da die Führungskraft. Und wusste überhaupt nicht, wie das geht und habe dann so viel Zeit investieren müssen, um fachlich erstmal reinzukommen. Das war ein Content-Management-System. Ich wusste überhaupt nicht, was Content-Management ist und habe da monatelang gebraucht. Aber nie wurde ich mal gefragt, hey, weißt du überhaupt, wie du deine Mitarbeitenden führst? Und irgendwann habe ich mich selber mal hinterfragt und habe gesagt, hey, irgendwie bin ich hier nur Mitarbeiter. Ich habe die nicht einmal gefragt, wie es denen geht, was sie erwarten oder sonst irgendwas, weil es mir aber auch niemand gesagt hat, weil ich so beschäftigt war, irgendwie in dieses Fachliche reinzukommen. Also ich glaube, ich kann das voll bestätigen und du hast da halt die Daten dazu, dass Führungskräfte oft Führungskräfte sind aufgrund von Umständen, die nichts mit Führung zu tun haben, sondern eher, ja, was die Stelle irgendwie hat, weil du lange genug im Unternehmen bist oder.
Vor allem bin ich tatsächlich in der Form auch in, Knowledge Work Bereiche, also Marketing, Content, all das, all diese Themen, also mit wir uns, glaube ich, beide beschäftigen, ist auch häufig die Promotion oder die Beförderung zum Führungskraft auch das, was eben schlechte Führungskräfte machen. Nach dem Motto, ich habe David ist talentiert, ich muss auch David was machen. Ich mache einfach David zum Führungskraft, dann so als Belohnung, weil David gut ist. Mhm. Was passiert ist, dass es wirklich so eine Shortcut ist, statt zu sagen, ich beschäftige mich mit David, ich verstehe, wie David sich am besten entwickeln soll, wo geht Davids Reise idealerweise hin. Das ist ja das, was ein guter Führungskraft, nämlich ein Coach, macht, individualisiert. Stattdessen sagt er, oh, David ist gut, nicht, dass uns ihn jemand abwirbt. Wir machen David zu Führungskraft. David hier, tada! Und aber diese Entwicklung, das ist ja, was wir suchen, was du eben beschrieben hast, dass man dir das beibringt, dass du dazu lernst, dass du auch Aufgaben bekommst, die du vielleicht noch nicht stemmen kannst, aber die so an der Hand genommen wirst, teilweise unterstützt wirst, also nicht nur mit Kuscheleinheiten, sondern manchmal auch ruhig mit Bundeswehrmethoden, gehört auch dazu zu guter Führungskraft, zum Führen, dass es nicht immer nur das Softside ist, sondern auch harte Konsequenzzeit. Aber da findet Entwicklung statt und zu viele Organisationen, zu viele Führungskräfte, für den ist das zu viel Arbeit. Und dann befördere ich den David doch einfach. Da freut er sich. Du wurdest jetzt weiterentwickelt. Top. Und das funktioniert immer nur kurzfristig. Also das Gefühl, sich weiterentwickelt zu haben, ist dann wirklich 3 bis 6 Monate. Also ist genauso wie mit mehr Geld. Wenn ich mehr Gehalt kriege, hat so eine kurze Wirkung. Aber das lässt natürlich nach, weil das, was wirklich anhält, ist das, was von innen kommt. Und das erfordert mehr Coaching. Das ist dann keine einfache, ja, unterschrieben, du bist befördert, sondern da muss man schon etwas mehr machen, sich etwas mehr mit dem Mensch beschäftigen.
Ja, ich würde gerne ein bisschen bei so Führungsmethoden bleiben, ne? Weil jetzt wir hören vielleicht einige Führungskräfte zu und fragen sich, ja, okay, wie kann ich den jetzt irgendwie führen? Und ich habe hier ein paar Zahlen, die du ja auch uns weitergegeben hast, die ich auch sehr interessant finde, rund um stärkenorientierte Führung. Was bedeutet stärkenorientierte Führung? Was hat es damit auf sich?
Also Stärkenorientierung ist das Wie. Aber erstmal im ersten Schritt, sage ich alle, die Führungsverantwortung haben, muss sie sich bewusst sein, was das Was ist. Was wird von mir als Führungskraft erwartet? Welche Aufgabe habe ich? Und wer sich da interessiert, bei Gallup kann man eine Menge dazu lehnen, was unsere Forschung gezeigt haben. Was geht haben darum, klare Erwartungen zu setzen. Was gibt es hier zu machen? Die Menschen das zu geben, was sie brauchen, um den Job zu machen. Also wenn ich erwarte, dass du einen Marathon läufst, sollst du auch Schuhe kriegen. Ist nur legitim. Menschen Feedback zu geben, dass sie deren Beitrag verstehen, einen guten Zusammenhalt zu generieren im Team, dass man füreinander da ist, dass man sich auch gegenseitig auch mal die Wahrheit sagt, gegenseitig auch Feedback gibt, gegenseitig auch Challenge und Push und dass Leute lernen und sich weiterentwickeln können. Das ist das, was gute Führung auszeichnet. Ich fasse es immer zusammen, eigentlich ein Coach sein. Einfach ein Coach für seine Mitarbeiter sein, für die Kollegen da sein. Das, wie man das macht, da reden wir bei Gallup gerne über Stärkenorientierung. Und zwar haben uns unsere Forschung gezeigt, was gute Führungskräfte erreichen, das wissen wir. Also welche Bedürfnisse sie erfüllen, wie sie Menschen emotional erreichen, über die Themen, die ich gerade eben beschrieben habe. Aber was wir dann in der Forschung immer mehr festgestellt haben, ist, dass es, wie jede einzelne Führungskraft das macht, ist unterschiedlich. weil wir natürlich auch unterschiedlich sind. Der eine ist viel kommunikativer, der andere ist viel empathischer, der eine ist sehr wettbewerbsorientiert und schafft so eine gewisse ja, we can do it in sein Team und immer legt die Latte immer höher und schafft es so auch die Kollegen abzuholen. Der andere ist extrem analytisch und analysiert und holt sich Daten und macht sich Pläne und sagt, okay, mit Thomas habe ich jetzt länger nicht geredet, mit Janina musste ich mal wieder reden. Und da kann der eine dann sagen, ja, aber das ist doch nicht authentisch. Who cares? It works. Okay? Jeder muss seinen Weg finden, gut zu führen. Und stärkenorientierte Führung oder Strengths-Based Leadership, wie wir bei Gallup das nennen, basierend auf unser Instrument der Clifton Strengths, was ein Tool ist, was wir einsetzen, um jedem wirklich zu helfen, zu verstehen, was sind denn deine natürlichen Talenten, das, was du natürlich intuitiv mitbringst, und wie kannst du das bewusst nutzen, um besser zu führen? Weil jeder von uns hat Talente, jeder von uns hat Stärken, die produktiv angewendet werden können. Es geht nur darum, diese zu identifizieren und diese bewusst zu nutzen in der Erfüllung von Bedürfnissen, die Menschen am Arbeitsplatz haben.
Und dafür ist dieser Gallup Strength Finder da. Ich habe da den Test auch gemacht und wir sind da, ne, in diesem anfangs erwähnten New Work Master Skills Programm sehr, sehr tief eingegangen und da lernt man sehr viel über sich selber. Aber andersrum, natürlich auch, wenn meine Mitarbeitenden das machen und ich weiß, was die Stärken von jedem Einzelnen sind, kann ich da sehr gut drauf eingehen. Und kann eben nicht, das hört man ja überall, ich sollte nicht die versuchen, die Schwächen irgendwie auszubügeln, denn das ist eine sehr harte Arbeit, sondern ich sollte im Zweifel eher versuchen, die Stärken zu nutzen, die meine Kollegen und Kolleginnen haben, meine Mitarbeitenden, und genau darauf einzahlen. Ne? Und das ist ja im Grunde stärkenorientierte Führung.
Das ist die zweite, sorry, dass ich dazwischen springe, aber das ist so die zweite Säule von stärkenbasierter Führung. Hast vollkommen recht. Ich habe jetzt wirklich die erste Säule beschrieben, die, wo es um mich geht als Führungskraft. Mhm. Welche Stärken bringe ich und wie setze ich meine Stärken, die Erfüllung, die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter so zu erfüllen, dass es für mich natürlich ist. Ich mache es auf eine Art und Weise, die zu mir liegt. Die zweite Dimension ist natürlich dann wirklich, dass ich das auch dieser Erfüllung dieser Bedürfnisse individualisiere. Also ein Bedürfnis zum Beispiel, was wir Menschen bei der Arbeit haben, das absolute Fundament, das wichtigste Bedürfnis, ist, weiß ich, was bei der Arbeit von mir erwartet wird. Mhm. Abhängig von den Stärken, die ich mitbringe, natürlich, nämlich die natürliche Art und Weise zu denken und Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen, brauche ich vielleicht viel mehr Anweisung, als du vielleicht brauchst, David. Vielleicht brauchst du einmal, David, die Reise geht dahin, sagst du, tschüss, melde dich nochmal in 3 Monaten. Ich glaube, ich weiß, wo die Reise hingeht und ich melde mich, wenn ich was brauche. Mhm. Paar dagegen ist vielleicht jemand, der braucht da wirklich so fast schon Micromanagement, weil die Menschen gibt es, ich weiß, Micromanagement wird verpönt, ist ein negatives Wort, aber es gibt welche unter uns, die brauchen viel mehr Guidance und das tut uns gut, wenn wir immer wieder diese frequent Touchpoints haben. Mhm. Und stärkenbasierte Führung auf der anderen Seite ist, dass David als Führungskraft weiß, okay, was sind paar Stärken? Okay, ich muss Paar jetzt pushen, die nächste Meile zu gehen. Paar stärker ist Wettbewerbsorientierung. Okay, bei ihm sollte ich mit Benchmarks arbeiten. Das ist, Benchmarks geben ihm Kraft, geben Träger, weil er sich gerne vergleicht und nicht, um böse zu sein, sondern es gibt welche unter uns, die einfach diese natürliche Art mitbringen. Oder Paar ist eher bindungsfähig orientiert. Beziehungen sind das, was ihn wirklich treibt. Okay, am besten gucke ich zu, mit wem kann Paar besser zusammenarbeiten, weil Paar arbeitet alleine nicht so gerne. So, gut, stärkenbasierte Führung heißt, meinen Führungsstil auch zu individualisieren, basierend auf die Person, die ich dafür. Ich nenne das manchmal positiv zu diskriminieren. Positiv zu diskriminieren, zu verstehen, wir sind alle unterschiedlich und was die besten Führungskräfte auszeichnet, dass sie auch Menschen unterschiedlich führen, abhängig davon, wo die Menschen sind, was denen wichtig sind, was deren Werte sozusagen Kompass ist, was sie antreibt, was sie bewegt. Mhm. Und so hast du einen sehr individualisierten Führungsstil. Und darum geht es beim Thema stärkenbasierte Führung.
Mhm. Und hier auch noch eine super interessante Zahl, nämlich bei Menschen, die ihre Stärken einsetzen können, besteht eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eine emotionale Bindung zu ihrem Job aufweisen. Also das hat wiederum da eine Schnittstelle. Und was ich auch sehr interessant finde, auch bei Menschen, die ihre Stärken einsetzen können, besteht eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Lebensqualität als hervorragend bewerten. Das heißt, und das finde ich super spannend, dadurch, dass wir natürlich extrem viel Lebenszeit mit Arbeiten verbringen, wirkt beides auch aufeinander ein. Und wenn ich natürlich bei der Arbeit irgendwie Erfüllung spüre und meine Stärken einsetzen kann, dann wirkt es sich auch auf mein anderes Leben, dass ich einfach besser drauf bin.
David, du hast vorhin ja im Intro gefragt, 15, 16 Jahre Gallup, warum bleibst du? Und ich persönlich für mich bleibe genau aus diesem Grund, weil ich aus der felsenfester Überzeugung bin und die Daten, die Zahlen, Datenfakten geben es her, dass ein Land, eine Welt, in der mehr Menschen das Gefühl haben, hier wird auf meine Stärken geguckt, ich darf hier auf meine Stärken setzen, dass wir nicht nur produktiver sind, dass wir nicht nur schneller sind, dass wir nicht nur agiler sind, dass wir nicht nur innovativer sind. All das stimmt, aber es geht uns besser. Es geht uns als Menschen besser. Ich komme aus der Entwicklungszusammenarbeit, also im Herzen bin ich immer noch leichter Hippie. Ich habe sehr viel Glück im Leben gehabt und meine Mutter hat mich mein Leben lang daran erinnert, du hast so viel Glück, du musst was zurückgeben, du musst was für die anderen machen. Und so habe ich in der Entwicklungszusammenarbeit angefangen. Und bei Gallup liebe ich nicht nur, dass wir effektiver Arbeit machen, heißt die Intervention greifen, but it makes it different for people, also livelihoods. Zum Thema Stärkenorientierung haben wir eine Studie in den USA gemacht, bei jungen Menschen, also wirklich, ich glaube, 11, 12, wo man sie erstmal also Fragen gestellt hat, um zu ermitteln, wie hoffnungsvoll sind diese jungen Menschen. Und dann hat man, glaube ich, ein paar Tage später mit denen ein Assessment gemacht, wo man sie aufgezeigt hat, hey, das sind deine Stärken. Und wie gesagt, jeder hat Stärken. Also beim Thema Stärken werden wir nicht miteinander verglichen, sondern wir werden nur mit uns selber verglichen. Was liegt mir nah? Was sind meine natürlichen Verhaltens- und Gedankenmuster? Und wir orientieren sie und dann hat jeder Stärken. Diese jungen Menschen dürften ihre Stärken kennenlernen. Und später hat man sie nochmal gefragt, also wirklich nicht, das war jetzt nicht so lange Abstand, dass sich die Welt verändert hat in irgendeiner Form. Diese jungen Menschen hatten nur eine Stunde, in dem man sich mit ihnen und ihren Stärken beschäftigt hat. Dass jemand ihnen gesagt hat, hey, das sind deine Stärken, das macht dir anscheinend besonders viel Spaß, das liegt dir, hier ziehst du Kraft raus. Dann wurden sie nochmal befragt nach, wie hoffnungsvoll sie auf die Welt gucken. Und das wird dich nicht überraschen, das Ergebnis war, glaube ich, 33% höher. Also bin ich fest, waren vielleicht auch 34% höher, aber einfach, dass die Hoffnung von innen deutlich stärker geworden ist, allein, dass diese jungen Menschen kurz mal drüber reflektieren können, was sie auszeichnet, was sie mitbringen. Das heißt, dieser Einfluss von Stärkenorientierung im Alltag, in der Schule, im Leben, bei der Arbeit, kann einen unheimlich positiven Einfluss auch haben auf unser Wohlergehen, wie wir durchs Leben gehen, wie wir mit anderen umgehen, also ohne jetzt zu hippieisch klingen zu wollen. Ich glaube, wenn wir in Deutschland einfach mal etwas mehr Stärkenorientierung erleben würden, würden wir auch weniger Stress auf die Straßen erleben, weniger Leute, die in Autos fluchen, erleben, weniger Menschen, die ihre Freunde oder Familie gegenüber sich schlecht benehmen. Und. Also ich sehe da sehr viel Potenzial, um unser Land und die Welt einfach besser zu machen.
Mega. Also ich kann es auch nur tatsächlich empfehlen, weil genau das, was du sagst, alleine dafür, dass man sich mal eine Stunde mit sich selber beschäftigt und reflektiert, hey, was liegt mir denn eigentlich? Und auch eine vielleicht Erklärung dafür findet, warum ich bei bestimmten Sachen weniger Spaß habe. Naja, vielleicht, weil da nicht meine Stärke getriggert wird, sondern eher etwas, was nicht meine Stärke ist. Und indem ich weiß, also you can manage what you can measure. Ne? Und wenn ich weiß, was meine Stärken sind, dann kann ich dahingehend auch mein Leben managen sozusagen und eine positive Veränderung herbeiführen. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schwenk machen, weil es gibt noch ein Thema, womit ich mich sehr viel beschäftige, nämlich dem Thema grundsätzlich Spaß, Happiness, Joy at Work. Mhm. Gibt es da Schnittmengen zu emotionaler Bindung? Sicherlich. Aber was sagt Gallup über das Thema Happiness at Work?
That's engagement. Also, okay. Also es ist natürlich, es ist nicht eine 1:1 Überlappung. Und Happiness ist einer dieser Begriffe, also und Gallup, also vielleicht kennst du auch diesen World Happiness Report, das ist ja einer unserer Berichte, die jedes Jahr rauskommt und dann redet die ganze Welt drüber wieder. Und warum ist Skandinavien so unglücklich? Ich habe mal mit hochrangiger Regierungsvertreter in Dänemark, die sagen, das macht doch keinen Sinn. Auf der einen Seite sagt ihr uns, wir sind irgendwie das positivste Land auf der Welt, aber wenn man sich unser Engagement anguckt, ist es miserabel, was leider ja stimmt. In europäischen Ländern ist das Engagement sehr niedrig. Aber wir nennen das, aber was ist die Definition von Happiness? Es ist extrem schwer, wirklich auf eine Definition zu kommen, wo alle uns einig sind, Unser World, in unser Global World Happiness Report, geht es wirklich um Evaluative Wellbeing. Wie erlebe ich mein Leben und wie evaluiere ich das, was ich in meinem Leben erlebe? Wo erlebe ich positive Emotionen, wo erlebe ich negative Emotionen? Habe ich Sicherheit? Habe ich Angst? Habe ich keine Angst? Ist das wirklich Happiness? Das ist wahrscheinlich eher Wellbeing. Happiness nennt man es trotzdem, weil Happiness als Begriff einfach marketingtechnisch zieht. Deswegen reden wir alle über Happiness. Aber denk mal an die Phasen bei der Arbeit, wo du unter extrem viel Stress standest, alles schwierig ist, aber you're in it together with your team. Und Happiness ist wahrscheinlich nicht das, was du in dem Moment gespürt hast, sondern Pressure, Drive, aber eben positive Pressure, positive Drive, trotzdem Wertschätzung und Anerkennung. Und Happiness ist ja fast schon, sagen wir so, a happy person can be happy doing nothing, right? Mhm. Es ist eher so ein passiver Zustand, so Happiness. Und aber trotzdem, wenn wir dabei bleiben, was wir häufig mit Happiness assoziieren, dann glaube ich, hat das eine sehr große Überlappung mit der Erfüllung in meiner emotionalen Bedürfnisse bei der Arbeit. Wir stellen ganz klar fest, in Deutschland, rund 13% der Menschen, die wirklich mit Herz und Verstand bei der Sache sind, die sagen, ich bin hier engagiert, ich fühle mich hier wertgeschätzt, anerkannt und. Von denen sagen 86%, ich hatte letzte Woche Spaß bei der Arbeit. So, nicht ich bin happy, sondern ich hatte Spaß. Das hat Spaß gemacht, dahin zu gehen. Mhm. Bei den anderen sinkt diese Zahl teilweise auf 10%, wenn wir uns die Kategorie von denen angucken, die wirklich sagen, ich bin frustriert bei der Arbeit, was auch fast 20% sind in Deutschland, muss man an der Stelle sagen, dann sinkt diese Zahl derer, die sagen, ich hatte Spaß bei der Arbeit, auf 10%. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Zusammenhang und ist auch erkennbar, es ist sehr schwierig, sich wohlzufühlen im Leben, wenn dort, wo ich 8 bis manchmal 10, bei einigen sogar 12 Stunden jeden Tag arbeiten bin, ich mich nicht wertgeschätzt fühle, ich nicht das Gefühl habe, dass ich als Mensch gesehen werde, ich nicht die Chancen habe, mich weiterzuentwickeln und voranzukommen. Wenn das alles nicht gegeben sind, sind das negative Emotionen, die in mein overall Happiness einfließen. Das heißt, für mich ist, wie geführt wird ein Unternehmen, ein weiterer Hebel, um unser alle Wohlerleben in der Gesellschaft zu steigern.
Das heißt, also es ist belegbar, dass Happiness at Work auch direkten Einfluss auf Happiness at Life sozusagen hat. Und es ist am Ende hat die Führungskraft einen großen Einfluss darauf, wie happy oder wie engaged ich in der Arbeitswelt bin. Ich finde diese Zusammenhänge super interessant.
Darf ich da noch einen Ticken weitergehen? Es ist nicht nur belegt, dass da ein Zusammenhang ist. Und jetzt kommt der Teil, wo nicht alle jeder zustimmt. Es ist in unserer Forschung sogar belegt, dass der Einfluss von Emotionen am Arbeitsplatz einen stärkeren Einfluss auf unser allgemein Wohlergehen haben als andersrum. Heißt, die Arbeit hat mehr Einfluss auf unser Leben als unser Leben auf die Arbeit. So. Weil wir natürlich viel mehr Zeit mit der Arbeit verbringen als mit allem anderen. Also die unter uns dieses Glück haben, arbeiten zu dürfen. Wenn wir nicht schlafen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir arbeiten, am höchsten. So, das heißt, wir verbringen bei der Arbeit deutlich mehr Zeit als mit allem anderen. Und es reicht nicht zu sagen, oh, das Wochenende mit meinen Kindern, da tanke ich die positive Emotion und das wird mein Leben besser machen. Auch bitte, sollen wir alle machen und das ist auch meine Methodik. Aber ich verbringe 5 Tage bei der Arbeit. Und in meinem Fall nicht nur 8 Stunden am Tag, weil mir die Arbeit manchmal zu viel Spaß macht. Und dadurch ist der Einfluss von Arbeit auf unser Leben, dazu hat Gallup auch ein Buch geschrieben zum Thema Wellbeing, für jemanden, der sich interessiert, wirklich, was sind die Faktoren, die ein erfülltes Leben auszeichnen? Und einer der überraschenden Erkenntnisse war, die Arbeit spielt eine entscheidendere Rolle als viele Themen außerhalb der Arbeit. Also nochmal zu einem Punkt zu kommen. die Arbeit ist enorm, ist entscheidend dafür, wie wir unser Leben erleben welche Emotionen wir im Alltag erleben.
Wie heißt das Wellbeing-Buch, von dem du gerade gesprochen hast?
Also wir haben einen einfachen, der heißt einfach Wellbeing. Und dann gibt es einen zweiten, der heißt Wellbeing at Work. Und auch sonst, also Gallup.com ist eine super Stelle, um auf etliche Studien zu kommen. Ich gebe an der Stelle zu, ich weiß, wir sind im deutschsprachigen Raum. Als amerikanisches Unternehmen, würde ich sagen, sind gut 70% der Studien eher America-based, also da ruhig gucken, da gibt es auch europäische Daten, aber es ist schon US-heavy. Und ich glaube, ich weiß, wir glauben alle, wir werden alle so unterschiedlich und die kulturellen Unterschiede stellt man schon fest, aber was Menschen bewegt, so unterschiedlich sind wir Menschen anscheinend auch nicht.
Ich finde es super interessant. Gibt es noch irgendwie eine Studie rund um Happiness at Work oder Joy oder in diesem Segment, wo du sagen würdest, ey, das sind krasse Ergebnisse?
Ich meine, was aktuell ist, also ist jetzt nicht eine besondere Studie, aber auf Gallup.com gibt es etliche Studien dazu, ist dieser Zusammenhang mit Remote Hybrid Work ist nicht so eindeutig, wie man meinen würde. Also eine der ersten Erkenntnisse ist, auch das ärgert Menschen, wenn ich sage, people don't know what's good for them. So, also das Glauben, wir lassen die Menschen entscheiden, die wissen ja, was sie wollen, sie sollen es bewusst entscheiden und wir stellen fest, sie treffen wirklich nicht die besten Entscheidungen für sich selbst, auch für ihre eigene Happiness. Also und da denke ich zum Beispiel an das Thema Remote Work und was ist passiert. Wir haben uns nach Covid jetzt einfach alle dran gewohnt, ich jetzt zu Hause zu sitzen, zu arbeiten. Es funktioniert, hat so viele Vorteile, deswegen wollen wir es. Und das ist auch legitim und ich unterstütze das auch. Also ich glaube auch, dass die Zukunft hybrid ist, dass die Zukunft sehr individualisiert ist. Da, you know, der Zug ist abgefahren, the genie is out of the bottle, we're not putting it back. Egal, was Elon Musk oder andere sagen, also forget it. Aber was uns die Studienzahlen zeigen, ist, auch wenn alle das wollen, wenn man wirklich anguckt, Menschen, die fast ausschließlich remote arbeiten, haben dadurch manchmal auch einen niedrigeren Wellbeing-Level. Heißt, weil denen auch teilweise Social Connections fehlen. Also einer der wichtigsten Quellen von Wellbeing, von Wohlergehen, ist Social Wellbeing. Heißt soziale Relationships, Freundschaften, vertrauensvolle Beziehungen, die man zueinander aufbaut. Und je weniger wir im Büro sind, häufig für die meisten, was wenn man sich die Zahlen anguckt, desto weniger Chancen haben wir, dieses Sense of Togetherness, Sense of Belonging zu spüren. So, also das eine Erkenntnis ist, nur weil Menschen etwas wollen, heißt es nicht, dass das ist, was für sie gut ist. Heißt nicht, dass wir sie jetzt wie Kinder behandeln und für sie Entscheidungen treffen, aber das heißt, dass wir sie wie Erwachsene behandeln müssen und mit ihnen reden sollen, den Mehrwert zeigen sollen, also auch Experiences geben sollen, dass sie merken, ach so, das tut mir gut. Weißt du was, ich komme vielleicht doch 2 Tage, ich bin nicht nur bei einem Tag, ich komme vielleicht doch 3 Tage oder stimme mich doch ab mit dem Team, wann wir wirklich zusammenkommen. Und da ist, glaube ich, ein Risiko, ich will nicht hier auf Alarm zeigen, aber ein Risiko, dass wenn wir da nicht bewusst unser Future Workplace managen, dass Happiness, unser aller Happiness drunter leidet, weil wir einander nicht mehr haben, weil wir noch individualisierter, noch einsamer, also eine der Themen, die wir global feststellen, eine Zunahme der Einsamkeit, immer mehr Menschen, über 300 Millionen Menschen weltweit sagen, wenn es mir jetzt emotional schlecht ginge, wüsste ich nicht, an wem ich mich melden sollte.
Oh, okay.
Über 300 Millionen Menschen, da gibt es den Gallup Global Emotions Report, da kommen solche Sachen dabei raus. Und ich glaube, dass das eventuell zunehmen wird, wenn wir den Arbeitsplatz als Ort der Begegnung, Ort der Zusammenhalt, wenn wir den komplett verlieren. Ich weiß, ich mache mir damit nicht nur Freunde, aber da sehe ich eine kleine Gefahr für unser Happiness, wie du es genannt hast, unser Wohlergehen im Leben, weil die Arbeit da nicht dazu beiträgt.
Ja. Pa, du hast einen harten Anschlag. Das heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber eine Frage muss ich dir noch unbedingt stellen, die bekommt nämlich jeder. Und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, rein aus deiner deinem Berufsbild und dieser sehr datengeschützten Geschichte. Kann es eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Natürlich. Die Frage war viel zu einfach, David. Come on. Arbeit ist, also wenn wir uns die Talente von Menschen weltweit anschauen, was bewegt Menschen? Die häufigste Talent, was die meisten Menschen haben, ist diese, wir nennen es immer Leistungsorientierung, dieser Wunsch nach Accomplishment. Der Mensch ist in der Evolution, wir mögen Sachen zu schaffen. So, wie sagen die Schwaben, schaffe Heuchler baue oder sowas in der Richtung geht es. Und das ist menschlich. Also es fühlt sich gut für uns Menschen an, wenn wir was schaffen, wenn wir was tun. Vielleicht müssen wir einfach aufhören, das Arbeit zu nennen und einfach Leben nennen. Ja, aber was zu schaffen, was zu machen, tut uns Menschen gut. Und dort, wo die negativen Emotionen entstehen, ist es nicht aufgrund der Arbeit, sondern sind aufgrund der Erlebnisse, das Umgang miteinander, was wir da erleben, was uns negativ macht. Ich nenne vielleicht ein paar letzten Zahlen. Wir haben, um einfach nochmal klar zu machen, Arbeit ist nicht das Problem. Also die Menschheit hat mit dem Arbeiten wirklich kein Problem. Wir haben, und das machen wir in etlichen Ländern, und fragen, angenommen, du würdest morgen so viel Geld verdienen, dass du nie wieder arbeiten müsstest, würdest du jemals wieder arbeiten? Und du wärst überrascht, David. Es sind immer weit über 70%, die sagen, ja, ich würde schon arbeiten. Also kann man natürlich meinen, es ist natürlich auch nur hypothetisch, wahr. Also es ist einfach ja zu sagen, wie das Geld einmal da ist. Aber das zeigt doch, dass eine gewisse Mindset da ist und Arbeiten ist nicht das Problem. Wir müssen die Erlebnisse bei der Arbeit adressieren und dann, glaube ich, kann jeder bei der Arbeit Spaß haben, kann jeder bei der Arbeit sich wohlfühlen. Und letzter Satz, zum zweiten Mal. Und ich glaube auch, dass jeder, der heute arbeitet oder lang genug gearbeitet hat, auch unterscheiden kann zwischen den Phasen. Interessant, da war ein Jahr, wo die Arbeit Spaß gemacht hat, wo ich Kraft hatte. Und für die Zuhörer, überlegt euch, was waren die Momente? Was hat dazu beigetragen? Und ich garantiere, es sind immer die anderen Menschen, häufig die Führungskraft, häufig Chancen, sich zu lernen, sich weiterzuentwickeln, irgendwie ich wurde gestretched. Und das sind Erlebnisse, die wir allen zur Verfügung stellen können. Nichts davon ist Rocket Science. This is easy stuff. So, die einfache Antwort dabei ist, natürlich können wir. Und das ist mein Purpose. Das ist why I wake up every day.
Vielen, vielen Dank, lieber Paar. Das waren wunderbare letzte Worte. Toll, dass du da warst. Wir haben sehr viel gelernt. Ich habe das Gefühl, dass da noch sehr viel weitere Daten und interessante Dinge drin schlummern in dir und in diesem Gespräch. Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Ansonsten schön, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Wenn ihr mit Paar in Kontakt treten möchtet, dann am besten auf LinkedIn. Kann das sein, Paar?
LinkedIn. Ich bin jetzt sogar auf Instagram. Ich bin jetzt cool.
Ja, guck mal. Link bitte. Vielen lieben Dank und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao. Macht's gut.
Danke, David. Tschüss.